Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen. Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Akzent.
I went to the north. First 3 nights, every night I was expecting that we were just going to get slaughtered. That's what I was expecting.
We were going to get slaughtered, also ich dachte, wir würden abgeschlachtet, sagt dieser Mann da. Wovon spricht der, Revert?
Dieser Mann, Simon, das ist ein ehemaliger israelischer Soldat, der an der Grenze zu Libanon im Einsatz war. Und er spricht von einem möglichen großen Krieg, von einer Invasion des Hezbollah. Und er, als er dort an der Grenze war, hat damit gerechnet, zu sterben.
Okay. We're probably going to get slaughtered. You know, we were thinking, hopefully we can slow them down enough that whoever's behind us will be able to stop them from infiltrating further and massacring civilians.
Und wer ist das?
Das ist Max Kresch, der in der israelischen Armee als Reservist im Einsatz war, eben an der Nordgrenze Israels. Und er ist 28 Jahre alt. Ich habe ihn in Tel Aviv getroffen, am Strand, an einer Parkbank beim Meer. Und er ist einer von vielen Reservisten, die nicht mehr für Israel kämpfen wollen.
In Israel verweigern einige Reservisten den Dienst. Unser Korrespondent Revert Hoffer hat mit 2 von ihnen gesprochen und versucht, ihre Beweggründe zu verstehen. Ich bin Simon Schaffer. Was heißt es genau, dass er nicht mehr kämpfen will?
Ja, Max, der hat im Oktober 2024 einen öffentlichen Brief unterschrieben, wo einige Reservisten gesagt haben, dass sie den Dienst an der Waffe verweigern werden. Und Max, der ist eigentlich ein Student, er wohnt in Jerusalem, ich habe ihn zufällig in Tel Aviv getroffen und er wurde eben einberufen am Anfang dieses Kriegs, also am 7. Oktober 2023, und er wurde nicht für den Gazastreifen eingerufen, sondern eben für den Norden, also für die Grenze zum Libanon.
Eben dort, wo er dachte, die schlachten uns jetzt alle ab. Was ist es, was er dann tatsächlich erlebt hat?
Ja, das war so am Anfang des Kriegs die Erwartung, dass nach diesem absoluten Überraschungsangriff im Süden Israels jetzt der Hezbollah eben auch eine große Invasion im Norden startet, also über die Grenze aus dem Libanon kommt. Und das ist dann glücklicherweise nicht passiert, aber Max, der erlebt dort eben, wie die anderen Soldaten reden kurz nach diesem furchtbaren Massaker der Hamas. Und er sagt, dass eben auch eine Handvoll oder doch relativ viele sogenannte religiöse Zionisten in seiner Einheit sind, die also doch sehr menschenverachtend und auch voller Härte auf diesen Krieg schauen. Und einer von ihnen sagt sogar, es sei eine religiöse Pflicht, auch Frauen und Kinder aus dem Gazastreifen zu töten.
Okay. For instance, one conversation that I had with somebody says it's a mitzvah or a religious duty to kill any Palestinian in Gaza, including women and children, because they either support Hamas or they're going to grow up to be terrorists.
Whoa.
Max, der hat mir dann eben gesagt, in diesem Fall hätte er eben schon mit seinem Kameraden diskutiert, aber ähnliche Sachen hätte er schon immer mal wieder gehört und er sei wohl der Einzige gewesen, der mal widersprochen hätte und dann hat er auch irgendwann aufgegeben. Er meint eben, es sei schwierig, immer der zu sein, der dann etwas dagegen sagt.
Das stelle ich mir eben auch schwierig vor. Du bist Teil dieser Truppe, du hast vielleicht auch gemeinsame Ziele, alle sind wütend und hochemotional in dieser Zeit, kurz nach dem 7. Oktober. Und irgendwie, wenn du dann aber sagst, wir gehen zu weit oder ich finde das jetzt zu krass, dann beginnst du so ein bisschen für die andere Seite zu argumentieren, was ja eigentlich auch nicht stimmt, oder?
Nein, das stimmt nicht. Er hat mir ja auch gesagt, dass für ihn sind eben Menschenrechte wichtig und die gelten eben auch im Kriegsfall. Und Für Max war dann aber ein anderes Ereignis ein Wendepunkt, nämlich als die Hamas im August 6 israelische Geiseln mit einem Kopfschuss exekutiert hat.
Inwiefern ist das jetzt ein Wendepunkt im Sinne von seiner Beziehung zur Armee, zu seiner Armee?
Für ihn war damit klar, dass die israelische Regierung sich eigentlich nicht für die Geiseln interessiert. Denn man muss sich erinnern, im August war es so, dass israelische Soldaten im Süden des Gazastreifens in Rafah ganz in der Nähe dieser 6 Geiseln im Einsatz waren. Die Hamas dachte, es würde zu einer Befreiungsaktion kommen, so erklärt man es sich heute. Und dann wurden eben diese Geiseln, die da in einem Tunnel festgehalten worden sind, ermordet. Mhm. Und für ganz viele Israelis war das so ein Zeichen, dass man eben sieht, was passiert, wenn die Regierung keinem Waffenstillstand zustimmt und die Geiseln nicht auf diplomatischem Weg nach Hause kommen, dass eben immer mehr ermordet werden. The war taking care of the citizens was not the priority of this war. And that was the point where I said I'm not able to continue. I just can't
continue giving making a like taking a part in this. Er will nicht mehr Teil davon sein. Was macht er damit, mit diesem Widerstand in ihm?
Ja, als er nach etwa 2 Monaten, also Ende 2023, dann entlassen wird, da kommt er nach Hause und ist, er meint, völlig depressiv.
I came home and I was already at the point where I pretty much knew that I wasn't going to go back, but I didn't know that I was going to do something about it. And I actually never even talked to my commander about it until quite recently. I was struggling with it a lot. I had written out a letter, you know, I had written out a message maybe 20 times, written it and deleted and written and deleted to send to my commander.
Also es klingt schon sehr zerrissen. So, er will etwas ausdrücken, es geht ihm gar nicht gut, er kann sich nicht ausdrücken, irgendwie auch nicht mitteilen. Er kämpft da mit den Worten, sagt er. Also eigentlich kämpft er mit seinen eigenen Gefühlen, wenn ich es richtig verstehe. Und da wird er in dem Fall kontaktiert oder wie läuft das mit dem öffentlichen Statement dann?
Er hat mir gesagt, er war in Kontakt mit dieser Gruppe an Reservisten, die den Brief unterschrieben haben, die dann irgendwann auf ihn zugekommen sind und er war sowieso in Kontakt mit ihm und er entschließt sich dann schließlich, diesen Brief zu unterschreiben. Und er macht eigentlich für die fehlende Rückkehr der Geiseln die israelische Regierung verantwortlich. Und er wählt auch sehr drastische Worte. Er sagt, die Methoden der Regierung, die würden direkt aus dem faschistischen Lehrbuch kommen. Er hat nach der Ermordung der Geiseln nicht mehr daran geglaubt, dass es eben eine Priorität der Regierung ist, sondern einfach nur diesen nie enden wollenden Krieg fortzusetzen.
Sind denn diese Stimmen in Israel sehr laut? Also es gibt Leute, die unzufrieden sind, das ist keine Frage, aber sind die in der Armee auch laut?
Diese Stimmen wie jene von Max, die sind immer noch eine absolute Minderheit. Also diesen Brief, den haben 130 Reservisten unterzeichnet. Also es ist wirklich eine verschwindend geringe Menge. Aber was man schon sehen kann in Israel, dass weniger Reservisten zum Dienst erscheinen. Im November, da gab es in einigen israelischen Medien Berichte, dass wohl nur noch 75-85% der einberufenden Reservisten tatsächlich zum Dienst erscheinen.
Wir sind gleich zurück.
Die Tenöre sind die gefeierten Stars der Oper. Juan Diego Flores beherrscht die höchsten Tonlagen wie kaum ein Zweiter. Am 27. Oktober 2025 tritt der Ausnahmekönner in der Scala di Milano in seiner Paraderolle als Tonio in La Fille du Regiment auf. Exklusiv für Twerenbold-Gäste. Mehr Informationen unter twerenbold.ch.
Das eine sind also diese heftigen Äußerungen, die Leute wie Max erleben, und das andere sind die Aktionen der Regierung. Sind das auch die Gründe für alle anderen, die diesen Brief unterschreiben?
Für manche ist es noch tiefer, sag ich mal, noch ein tieferer Grund als den, den Max genannt hat, nämlich ein genuin politischer Grund. Und dafür ist Michael Offersiv ein Beispiel. Er hat, so wie Max auch, diesen Brief unterschrieben.
So on the 7th, I was with my family, with my sister and my mom.
Und Michael, der ist ebenfalls im ähnlichen Alter, 29 Jahre alt, er arbeitet normalerweise bei einem Tech-Unternehmen in Tel Aviv und er war am 7. Oktober, als dieser Krieg ausgebrochen ist, in den Ferien in der Türkei und er hat sich nach seiner Rückkehr sofort zum Militärdienst gemeldet, also 5 Tage danach, meinte er, wäre er schon in Uniform gewesen und hat seinen Dienst in einer Militärbasis in der Nähe von der Wüstenstadt Beersheba angetreten. Und dort, man muss wissen, Michael ist ein Offizier der Reserve, hat er einen Teil der Luftangriffe im Gazastreifen autorisiert.
And when you're in the war room, you're not allowed to have your phone in with you, obviously. And so you can have a book and you can also only do so much reading before you get bored, right? And you can talk, which is not a good option for a lefty in a war room after the 7th.
Er sitzt also in diesem War Room, also in diesem großen Raum, der voller Bildschirme ist. Er meinte, ihm ist ein bisschen langweilig. Er hat auch Probleme, mit den anderen zu sprechen, weil er eben politisch sehr linksorientiert ist. Mhm. Und deswegen schaut er eben auf diese Masse an Screens.
Okay, also er kann mit den Leuten nicht sprechen um ihn herum, weil die anderer Meinung sind. Wahrscheinlich auch über das, was sie dann sehen, oder? Weil ich nehme an, auf den Screens siehst du dann halt Drohnenaufnahmen, vielleicht Menschen sterben, nehme ich an.
Genau, man sieht dort Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Drohnen, wo dann teilweise auch Explosionen zu sehen sind und das ist alles ohne Ton und man kann sich dann vorstellen, wie das eben wirklich in der Realität abläuft, wenn so eine Rakete eben ein Haus trifft. Und für ihn ist das schwierig, aber auch er war sich sicher, dass nach dem 7. Oktober eben eine militärische Operation notwendig ist, nach diesem Massaker der Hamas, bei dem über 1200 Israelis getötet worden sind. Und er erklärt vieles dort, also bei dieser Auswahl der Ziele und bei der Autorisierung der Bombardements sei professionell abgelaufen, aber eben nicht nur. Und da kommt er eben darauf zu sprechen, wie diese Luftangriffe tatsächlich ausgeführt worden sind.
Sometimes when we sat and talk, yeah, right, when the decision was made, we picked 5 targets. But then we get the quota. The quota is 7.
Yeah.
Now, no one is going to be the guy that got 7 bombs and only used 5.
Es gibt also tatsächlich so Quoten, wie viele Schüsse, Bomben man eigentlich zur Verfügung hat.
Genau, er sagt, das würde so ablaufen, dass einem eben jeden Tag einer Brigade eine bestimmte Anzahl von Luftangriffen zugewiesen wird. Manchmal bräuchte man mehr und manchmal bräuchte man auch gar nicht so viele. Und dann würde man eben ganz schnell innerhalb von ein paar Minuten noch 2 weitere Ziele aussuchen, die dann eben auch bombardiert werden.
Like, and I think the point here would be like the, it's sort of like the carelessness or disregard of not necessarily human life, sometimes of course that as well, but mainly in this sense like property. So we would destroy another building, so what?
Er spricht da von dieser Carelessness, also diese Sorglosigkeit, ist es das, was ihn dann zum Umdenken oder zum Nachdenken auf jeden Fall bringt?
Das ist auf jeden Fall etwas, was er mir erzählt hat, was ihn zum Zweifeln gebracht hat an der Sinnhaftigkeit dieses Krieges und auch der Art, wie der Krieg geführt wird. Und er verzweifelt aber dann eben auch an einem anderen Punkt, der ihn dazu bringt, den Dienst zu verweigern.
So I think the first break for me was the first thing that kind of pushed me to refuse was after the first deal was struck down.
Der erste Deal, was ist damit gemeint? Also der Deal, der kaputt ging?
Der erste Deal, das war im November 2023, also kurz nach Beginn des Krieges, wo sich beide Seiten auf einen Waffenstillstand für einige Tage eingelassen haben, wo dann Geiseln und palästinensische Gefangene ausgetauscht worden sind. Und damals hat man gedacht, das könnte der Moment sein, wo dann auch dieser Krieg vorbeigeht. Aber schon kurz darauf nahm Israel den Krieg wieder auf. Es wurde weiter gekämpft und dieser Deal, der brach zusammen.
That was the point I realized or was convinced that the government is not interested in making a full deal. They were more interested in continuing the war for their different agendas, which include staying in power.
Und Michael, ihm war dann klar, dass aus seiner Sicht diese israelische Regierung den Krieg verlängern will, um an der Macht zu bleiben, wie er sagt, und das eben auf Kosten der Geiseln. Und er unterschreibt dann schließlich auch diesen Brief.
When I made the first decision, I would rather sit in jail than participate in this war.
Okay, er hat seine Entscheidung getroffen. Ich frage mich jetzt zum Schluss doch auch noch, geht das denn einfach so? Also hat das Konsequenzen?
Ja, beide, Michael und Max, die wurden vom Militär kontaktiert und Michael wurde auch darum gebeten, seine Unterschrift zurückzuziehen. Mhm. Dann hat er gesagt, er würde das nicht tun. Theoretisch könnten beide ins Militärgefängnis gesteckt werden dafür. Mhm. Aber praktisch passiert das eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Was beiden nur gesagt worden sind, sie werden jetzt nie wieder für den Militärdienst einberufen.
Ich frage mich, was das alles bedeutet. Diese Verweigerung, die ja zunimmt, sagt das etwas Größeres aus?
Ich finde, dass man so eine Veränderung in der israelischen Gesellschaft sieht, denn das Militär, das ist schon ein integraler Teil der Gesellschaft in Israel. Jeder geht dorthin, jeder muss dort mehrere Jahre dienen. Und wir erinnern uns noch am Anfang vom Krieg, da gab es diese Bilder von Israelis am Flughafen, die im Ausland waren am 7. Oktober, die zum Flughafen gekommen sind, um in den Krieg zu ziehen, um quasi für dieses Land zu kämpfen. Und jetzt sieht man schon nach über einem Jahr Krieg, es gibt immer weniger, die quasi Feuer und Flamme sind, um da in den Krieg zu ziehen. Hm. Nicht, weil sie politische Beweggründe haben, wie Michael und Max, das ist eine kleine Minderheit, sondern weil sie einfach erschöpft und müde sind und weil es nicht den Anschein hat, dass dieser Krieg leider nach über einem Jahr bald zu Ende geht.
Danke, Revert.
Sehr gerne, Simon.
Das war unser Akzent. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.